in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 22. Februar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Fessenheim. Prüfberichte einen Schritt vor. Betznau. Atomare Sicherheit 100 Schrittchen zurück. In Freiburg gehen die Proteste gegen den Krieg in Afrin weiter. Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs zur Schleierfahndung mit millionenfachen, oft rassistischen Polizeikontrollen. Zunächst zu den Nachrichten. Bundeswehrheer nimmt Vorfall in Pfullendorf sehr ernst. Wieder in den Schlagzeilen ist die Stauferkaserne in Pfullendorf. Anfang Januar brachen 6 Soldaten einen Geländelauf aufgrund von körperlichen Erschöpfungen ab. Ein Soldat wurde vorsorglich zu weiteren medizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundeswehr bestätigte, dass ein Soldat ohnmächtig zusammengebrochen ist. Wie es zu dieser Überforderung kam, wird noch untersucht. Ein Ausbilder soll es mit den Anforderungen übertrieben haben. Bisher wurde der Vorfall bundeswehrintern behandelt. Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft Hechingen, ob strafbares Verhalten vorliegt. Vor einem Jahr war die Stauferkonzerne erstmals mit sogenannten Taufen und Gefangenenspielen ins Gerede geraten. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bestätigte vor 2 Wochen die Entlassung von 4 Soldaten wegen der Teilnahme an den entwürdigenden Aufnahmeritualen vor einem Jahr. Fliegerbombe entschärft. Eine 250 Kilo schweren Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg muss in Karlsruhe entschärft werden. Einsatzkräfte hatten das Gelände zuvor evakuiert und abgesperrt. Für die Betroffenen ging die Gefahr rund 70 Jahre nach Kriegsende gut aus. Nach der Entschärfung konnten sie wieder in ihre Häuser und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Über aktuelle Kriegsschauplätze, Landminen und explosive Kampfmittel berichtet unter anderem die Webseite www.landmine.de. Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien. Roma-Abschiebung betrifft viele Schutzsuchende aus Erstaufnahmelagern. An diesem Mittwoch, 21. Februar, fand wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan statt. Insgesamt 54 Personen wurden abgeschoben, 40 nach Serbien, 14 nach Mazedonien. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe 127 Personen abschieben. Das heißt, mehr als die Hälfte der potenziell Betroffenen konnte sich vor dem Flug ins Ungewisse schützen. Insbesondere Roma wurden abgeschoben. Laut Regierungspräsidium gehörten 37 der Abgeschobenen der Minderheit an. Wieder wurden hauptsächlich Familien verfrachtet. 24 Kinder bis 14 Jahren wurden abgeschoben. 22 der Betroffenen wurden direkt aus Erstaufnahmelager in Richtungen abgeschoben. Auch eine Person aus Freiburg war betroffen. Die nächste Sammelabschiebung in den Balkan findet laut Aktion Bleiberecht am 9. März um 7.10 Uhr statt. Ziel wird dann Tirana, Albanien sein. Hitlergruß im Dienst war nicht justiziabel. Die Staatsanwaltschaft in Mannheim hat die Ermittlungen gegen Mitarbeiter beim Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr eingestellt. Videoaufnahmen belegten, dass Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs rechtsextreme Gesten gezeigt und Sprüche geklopft haben. Der Nachweis von Sexualdelikten und politisch motivierten Straftaten konnte jedoch nicht erbracht werden. Da die rechtsextremen Äußerungen in geschlossenen Räumen vor wenigen Personen geschahen, sei der öffentliche Frieden nicht gestört worden. Die Rhein-Neckar-Verkehr hatte wegen der Affäre 2 Mitarbeitern gekündigt, bei 3 weiteren gab es einen Aufhebungsvertrag und 1 Mitarbeiter wurde abgemahnt. Fessenheim, Prüfberichte einen Schritt vor, Betznau, atomare Sicherheit 100 Schrittchen zurück. Über Jahre geschwärzte Prüfberichte zum AKW Fessenheim sollen nun endlich freigegeben werden. Derweil werden die Sicherheitsbestimmungen in der Schweiz entschärft. Die Revision der Kernenergieverordnung wird eine Aufweichung der Sicherheitsgrenzen bringen und um den Faktor 100 verschoben. Rudolf Rechsteiner, Trinationaler Atomschutzverband, im Gespräch mit Radio Dreieckland. Erst einmal einen herzlichen Gruß in die Schweiz hinein an Rudolf Rechsteiner. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Konrad.
Wir haben hier das Thema Fessenheim, das heißt AKWs Und wir haben hier das Thema, ja, Betzner will ich auch sagen, AKWs einmal in Frankreich, einmal in der Schweiz. Und so unterschiedlich sind die Sachen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Prüfberichte über Fessenheim, die endlich offengelegt werden sollen. Und auf der anderen Seite macht man in der Schweiz irgendwie weiter. Das heißt, da gibt es eine Revision verschiedener Verordnungen im Kernenergierecht. Gestern habe ich Axel Meyer interviewt und er hat gemeint zum Thema Fessenheim, da gibt es Rauchzeichen, dass Fessenheim endlich abgeschaltet werden soll, weil die Arbeitnehmer sich darum bemühen, die Abfindungen auszuhandeln in Form eines Streiks, haben sie mit ganzem Nachdruck verliehen. Und in Fessenheim sollen Prüfberichte endlich offengelegt werden. Das heißt erstmal, um was handelt es sich denn bei diesen Prüfberichten und warum sind die in den letzten Jahren nie offengelegt worden?
Ja, seit dem Unfall von Fukushima müssen die AKWs eine Notkühlung haben, die ausreicht, bei einem Erdbeben die Kühlung weiterzuführen. Und Fessenheim hat immer gesagt, wir haben eine Notkühlung mit einem Grundwasserpumpwerk, aber sie haben uns immer nicht gesagt, wie viel Wasser denn da pro Stunde gefördert werden kann. Und die Berichte wurden eingeschwärzt, es gibt Testberichte und wir sind dann seit 4 Jahren jetzt am Klagen, dass wir das erfahren und haben jetzt von der Öffentlichkeitskommission in Frankreich Bescheid bekommen, dass die Betreiber das offenlegen müssen. Und dann sieht man, ob diese Pumpen überhaupt existieren und die geförderte Wassermenge ausreicht für eine Kühlung. Also wir halten trotz dieser Schließungsberichte den Druck aufrecht beim Trinationalen Atomschutzverband, weil wir noch nicht wirklich sicher sind, ob zum Beispiel Flamanville in Betrieb geht und ob die Schließung dann tatsächlich kommt. Weil wir der Meinung sind, Fessenheim ist gar nicht rechtskonform heute.
Warum wurden die Prüfberichte damals eingeschwärzt, beziehungsweise sind sie ja immer noch eingeschwärzt? Es wird ja erst jetzt offengelegt.
Ja, es gibt verschiedene Berichte. Wir haben seit 2013 haben wir diese Pumptestberichte angefordert und die letzten Berichte, die sind etwa vor einem halben Jahr erschienen und da hat unsere Anwältin dann wieder Einspruch gemacht, dass wir wirklich Zahlen bekommen und nicht eingeschwärzte Seiten.
Und das heißt, jetzt sollen sie tatsächlich offengelegt werden?
Ja, die sollen jetzt öffentlich gemacht werden, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was sich unter der schwarzen Farbe versteckt. Vielleicht ist auch nur die Leistung der Pumpe angeführt. Unsere Vermutung ist, dass die Notkühlung gar nicht da ist, die es bräuchte in einem Ernstfall, um die Kühlung weiterzuführen.
Gibt es irgendwie einen tieferen Grund oder so einen vermuteten Grund, weshalb das die Prüfberichte jetzt praktisch offengelegt werden? Ist vielleicht die Abschaltung, die kommende oder mögliche Abschaltung von Fessenheim hier ein Grund dazu, dass man sagt, okay, jetzt können wir praktisch die Prüfberichte rausgeben, irgendwas wird mehr oder weniger Positives drin stehen, aber wenn es nicht gilt, beziehungsweise wenn die Prüfberichte eben das nicht hergeben, wir bauen hier sowieso Fessenheim bald ab.
Das glaube ich eigentlich nicht, weil unsere Anwältin hat gesagt, dieses Grundsatzurteil betreffend Geschäftsgeheimnis von Betreibern sei von grundlegender Bedeutung in Frankreich und beziehe sich nicht nur auf Fessenheim, sondern auf alle Industrieanlagen. Und in dem Sinne, diese Kommission, denke ich, die arbeitet öffentlich, also das ist eine relativ neutrale Kommission und außerdem hat jetzt die Aufsichtsbehörde und die EDF, die haben noch einen Monat Zeit und können Gegenbeschwerde einlegen und dann geht es ans nächst höhere Gericht. Also ist auch jetzt noch nicht garantiert, dass wir das sehen werden.
Also immer noch ein bisschen Ping-Pong, aber es kann spannend werden. Vor allen Dingen ist es natürlich spannend, ob Fessenheim jetzt tatsächlich bald mal stillgelegt wird oder eben Flamanville noch nicht ans Netz geht und deshalb Fessenheim noch ein bisschen weitermacht.
Genau.
Die Schweiz geht einen ganz anderen Weg. Das heißt, die Schweiz hat da vielleicht auch Prüfberichte oder sowas in der Richtung, aber da wird kurzerhand eine Revision verschiedener Verordnungen im Kernenergierecht vorgenommen. Was habe ich denn darunter zu verstehen? Eine gewisse Anpassung?
Ja, das ist wirklich ein Skandal, was hier unsere Landesregierung will. Wir haben festgestellt, dass das Atomkraftwerk Betznau die Erdbebennormen nicht erfüllt. Und nun will die Landesregierung einfach die Grenzwerte um einen Faktor 100 verschlechtern. Und sie sagt dann noch, das sei ein Missverständnis. Man habe bisher immer einen höheren Grenzwert angewandt und das sozusagen die Rechtsetzung sei ein Irrtum und man müsse das korrigieren, weil es missverständlich sei. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir vor Gericht stehen in der Schweiz und die Aufsichtsbehörde eigentlich das Gesetz einfach nicht anwendet und jetzt die Landesregierung der Aufsichtsbehörde zu Hilfe eilt und ihren Standpunkt eigentlich neu in die Verordnung schreibt. Und das ist vor allem auch deshalb sehr gefährlich, weil für alle AKWs in der Schweiz dann ein hundertfacher Grenzwert gilt. Der ist so gesetzt, dass man eigentlich in der Schweiz die AKWs nie mehr abschalten kann. Die können dann 80 oder 100 Jahre laufen, weil die ganzen Abschaltkriterien werden aus der Verordnung gestrichen. Und damit geht auch die Gefahr einher, dass bei einem Erdbeben dann bis zu 100 Millisievert freigesetzt werden dürfen. Und das bedeutet, dass es Tausende von Toten gibt in der Umgebung von AKWs, 20 bis 30 Kilometer. Und das betrifft auch sehr viele deutsche Gemeinden im Norden von Leibstadt zum Beispiel oder von Betznau. Also eine sehr weitgehende Revision und eine grobe Parteilichkeit der Landesregierung, die eigentlich geltendes Recht jetzt außer Kraft setzen will, weil sie befürchten muss, dass sie vor Gericht verlieren.
Das heißt, in der Schweiz gibt es mehrere AKWs, unter anderem Betznau. Da wurde über Jahre hinweg ein Energierecht bzw. ein Kernenergierecht angewandt, das eben zufälligerweise ein bisschen lasch war oder anders ausgedrückt im Umweltschutz.
Nein, das Gesetz ist eben streng, deshalb konnten wir ja klagen, sondern die Praxis der Aufsichtsbehörde ist nicht rechtskonform. Also die Aufsichtsbehörde schützt nicht die Bevölkerung, sondern die Betreiber. Und bei Betznau, das ist ja das älteste Atomkraftwerk der Welt, würde das dazu führen, dass es weitere Jahrzehnte lang betrieben werden soll, obwohl es nicht einmal rentiert und eigentlich baufällig ist. Also es hat Risse im Reaktordruckbehälter und viele Mängel, aber eine sehr merkwürdige und bedenkliche politische Entwicklung in der Schweiz.
Und da war praktisch der Faktor, muss ja um 100 erhöht werden, um Betznau weiter betreiben zu können. Und das bedeutet, bei allen anderen AKWs, die praktisch noch im Rechtsnormbereich drin sind heute, wird es automatisch auch um 100 erhöht. Und damit werden die ganzen Verordnungen aufgewässert.
Ganz genau. Und es bedeutet eben auch, dass man die AKWs nicht mehr nachrüsten muss, weil die Fehlertoleranz beim Austritt von Radioaktivität, die Maximaldosis, die wird einfach verhundertfacht. Also in dem Sinne ist es wirklich ganz, ganz bedenklich, was das Umweltministerium der Schweiz hier einführen will. Und das befindet sich jetzt in der Vernehmlassung. Das ist eine Konsultation. Da können auch die Gemeinden in Deutschland Einspruch signalisieren. Wir werden also nächste Woche mit einer Musterstellungnahme auch die deutschen Gemeinden, die Mitglied sind beim Trinationalen Atomschutzverband, einladen, doch einen Brief nach Bern zu schicken und sich dagegen auszusprechen.
Dann danke ich mal für die Informationen. Wird natürlich auch wieder spannend sein, wie die ganze Sache entsprechend ausgeht. Das war Rudolf Rechsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Merci.
Ja, wiederhören.
In Freiburg gingen die Proteste gegen den türkischen Angriff mit deutscher Unterstützung gegen Afrin auch an diesem Mittwoch weiter. Am Freitag um 16.30 Uhr wird erneut zu einer Demonstration mit Start am Platz der Alten Synagoge aufgerufen. Am Rand der letzten Kundgebung hat Radio Dreigland mit einem kurdischen Aktivisten über die Haltung der Polizei gegen JPG-Symbole und die Kooperation der JPG mit dem syrischen Regime gesprochen.
Die Proteste gegen den Krieg in Afrin gehen weiter, auch in Freiburg. In Freiburg immer noch ohne die Symbole der JPG. Warum?
Ja, weil vor Ort die Polizei immer darauf besteht, dass wir die nicht zeigen. Und im Falle des Zeigens nehmen sie Personellen auf. Das haben sie bis jetzt vor ein paar Leuten gemacht. Aber die machen Fotos und Videoaufnahmen, falls die gezeigt werden. Aber laut der Polizei sind sie verboten.
Die Kundgebungen sind angemeldet. Steht das im Auflagenbescheid der Versammlungen, dass diese Symbole verboten sind?
Im Auflagenbescheid steht das nicht drin, obwohl wir sie jetzt gute 6-7 Mal, vielleicht 10 Mal haben wir sie darauf angesprochen. Falls die verboten sein sollten, um die Repressalien vorzubeugen, würden wir auch die nicht zeigen, wenn sie verboten sein sollten. Gibt das Ordnungsamt diesbezüglich keine Informationen raus oder klärt das nicht? Aber die Polizei sagt halt, es ist für sie verboten, weil sie vom Innenministerium den Befehl haben, dies zu unterbinden.
Obwohl diese Symbole ja dann laut Innenministerium eigentlich nur verboten sind, wenn es Ersatzsymbole für die PKK sind.
Genau, aber die Polizisten machen das anders. Also wir verstehen das auch nicht. Wir haben das auch diesbezüglich auch mit den Beamten vor Ort, Namen will ich jetzt keine sagen, jedes Mal darauf angesprochen, in Verbindung ist es vielleicht verboten, aber ohne die Verbindung, wir machen jetzt Bezug nur wegen Afrin, sind die Demos oder Kundgebungen angemeldet, aber trotzdem werden wir der Repressalien ausgesetzt.
Sprechen wir über die Lage noch in Afrin. Es gab jetzt wohl Absprachen zwischen der YPG und dem syrischen Assad-Regime. In der Vergangenheit hat Assad auch gegen Kurdinnen und Kurden Giftgas eingesetzt. Das Assad ist auch jetzt in letzter Zeit doch verantwortlich auch für zahlreiche Kriegsverbrechen. Mit so jemanden Absprachen zu treffen, geht das überhaupt?
Ja, wir haben jetzt direkt nicht Assad, sondern wir haben die syrische Regierung angesprochen, die noch wo besteht und wo regiert. Und dass wir irgendwie ihn aufgefordert haben, weil das autonome Bestreben in Nordsyrien ist es nicht Eigenständigkeit, sondern ist ein Teil von, wird ein Teil von Syrien sein. Das heißt auch militärisch gemeinsames Agieren, außenpolitisch gemeinsam, das wird über die Zentralregierung abgewickelt. Auch die Bundesbank würde über die Zentralregierung abgewickelt werden. Also die syrische Armee, wir haben sie aufgefordert, ihre Aufgaben nachzukommen. Aber dass es irgendwie jetzt welche Vereinbarungen getroffen sind, ist noch nicht unklar, weil PYD hat bis jetzt diesbezüglich keine Klärung rausgegeben. Aber die Aufforderung kam schon vor einem Monat.
Was sind eure Erwartungen?
Ja, erstmal vielleicht mal den Waffenstopp für das Erdogan-Regime zu stoppen. Weil auch auf der politischen Ebene sieht man das, dass es irgendwie ein Völkerrechtsangriff ist. Es ist vor allem auch ein Angriff auf die Zivilisten, weil man mittlerweile auch mit Kampfjets mehrmals bombardiert hat. Das zu unterbinden, also dem Erdogan ein bisschen auch die scharfe Kante zeigen, hey, das kannst du nicht machen. Aber die Bundesregierung hält es noch für legitim, mit ihm noch Waffengeschäfte zu führen, obwohl jetzt ein Krieg, also ein rassistischer Krieg gegen die Kurden geführt wird.
Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat am Mittwoch, 21. Februar, ein wegweisendes Urteil gegen das sogenannte Vertical Profiling bekannt gegeben, also gegen Kontrollen einzig aufgrund der Hautfarbe. Über die Bedeutung des Urteils sprach Radio Dreigland mit dem Anwalt des Klägers, dem Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam, der immer wieder erfolgreich Klagen gegen Vertical Profiling führt.
Die sogenannte Schleierfahndung hier zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität rechtswidrig. Was bedeutet das nun?
Also es gibt im Bundespolizeigesetz, was für derartige Kontrollen ja die einschlägige Rechtsgrundlage bildet, eine Norm, die diese sogenannte Schleierfahndung erlaubt, also diesen Schleier rund um die deutschen Grenzen an einer Tiefe von 30 Kilometern, wo dort halt auch verdachtsunabhängig kontrolliert werden darf. Und diese Norm ist schon seit jeher im Streit. Also es gibt erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, aber es gibt auch europarechtliche Bedenken dahingehend, dass man darüber ja quasi auch den Schengener Grenzkodex ad absurdum führen könnte. Und das ist seitens des EuGH anhand einer Schwestervorschrift im französischen Recht auch schon mal festgestellt worden, wo gesagt wurde, nee, also das geht so mit dem Schengener Grenzkodex nicht, wie das da versucht worden ist. Und die Norm dort ist sozusagen eigentlich wortidentisch zu der deutschen Norm. Und da hat jetzt einfach der VGH Baden-Württemberg gesagt, ja, das sehen wir genauso für das deutsche Recht. Diese Regelung als solche ist europarechtswidrig und auch nicht durch zusätzliche Verwaltungsverordnungen, die es seinerzeit, als die Kontrolle stattgefunden hat, gegeben hat, nicht mehr heilbar. Das ist sozusagen auch nicht konkretisierbar, dass man damit jetzt den Schengener Grenzkodex dann nicht verletzen würde. Und dementsprechend sind an sich diversen Millionen Kontrollen, die in den letzten Jahren an den innerdeutschen Grenzen durchgeführt worden sind, die Grundlagen entzogen worden. Also sie sind rechtswidrig, weil sie europarechtswidrig sind.
Jetzt werden ja immer wieder die Schengen-Vereinbarung außer Kraft gesetzt. Entfaltet dann das Urteil überhaupt noch seine Wirkung?
Ja, also es gilt natürlich jetzt nur für die Fälle, in denen der Schengener Grenzkodex tatsächlich auch gilt und nicht aufgrund von Ausnahmetatbeständen sowieso halt gerade aufgeweicht oder aufgehoben worden. Es gab ja jetzt in 2016 und 2017 Phasen, in denen der Schengener Grenzkodex komplett aufgehoben wurde und deswegen auch Kontrollen durchgeführt worden sind. Das betrifft diesen Zeitraum natürlich nicht, sondern es betrifft in der Tat nur den Zeitraum oder die Zeiträume, in denen der Schengener Grenzkodex auch aktiv ist.
Du hast gesagt, millionenfache Kontrollen rechtswidrig, die stattgefunden haben, zahlreiche Jahre lang. Können da die Betroffenen von diesen Kontrollen überhaupt noch irgendwas mit anfangen?
Ja, letztendlich wird man da wohl sagen müssen, dass man das vermutlich nicht mehr in die Justiziabilität bekommt. Also man muss ja aber nach so einer Kontrolle, die naturgemäß, nachdem sie durchgeführt worden ist, nicht mehr mit Anfechtungsklagen angegriffen werden können, sondern nur noch mit sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen. Die können maximal bis zu einem Jahr nach der Kontrolle angefochten werden. Und wir haben es jetzt hier mit einer Rechtslage zu tun, die, was diese eine Kontrolle betraf, das Jahr 2013 betrifft. Allerdings die Rechtslage so, wie sie denn jetzt gerade auf dem Tablett war und geprüft wurde durch den VGH Baden-Württemberg bis tief in das Jahr 2016 auch so galt. In 2016, da hat die Bundesregierung den Braten gerochen und hat eine Verordnung erlassen, mit der sie meint, diese eine Norm, die europarechtswidrig ist, meint, konkretisieren zu können und das Ermessen leiten zu können für die eingesetzten Polizeibeamten, da was die Kontrollen angeht. Ob das tatsächlich so funktionieren wird, ist nochmal eine andere Baustelle. Da werden wir sicherlich auch diverse Klageverfahren anhängig haben und haben wir auch schon hinsichtlich dieser neuen Verordnung. Aber zumindest was die Rechtslage bis 2016 angeht, ist damit geklärt, dass es rechtswidrig war, was sie da über Jahre hinweg gemacht haben. Was das jetzt bedeutet, also inwieweit man da jetzt noch nachträglich Klagen führen kann, das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Also insofern ist das ein bisschen ein Urteil für die Historie und für die Rechtsfortentwicklung, weil dadurch auch festgestellt wird, wie die Zukunft verlaufen kann und soll, was diese Kontrollpraxis angeht. Aber für die Vergangenheit wird man nicht allzu viel mehr rausholen können.
Du hast es gesagt, die Polizei hier in der Gegend im Dreieckland hat sich immer wieder darauf berufen, im 30-Kilometer-Bereich der Grenze Kontrollen durchführen zu können. Ist damit nun Schluss, die Züge auf der Rheinschiene polizeifrei?
Genau das befürchte ich, wird nicht so sein, sondern die Bundespolizei wird natürlich weiterhin diese Kontrollen durchführen. Jetzt mittlerweile auf Grundlage einer Verordnung, die im März 2016 durch das Bundesinnenministerium erlassen worden ist. Wir sind der Auffassung, dass auch diese Verordnung nicht ansatzweise dem gerecht wird, was der EuGH vorgegeben hat hinsichtlich der Konkretisierung einer Norm, um dem Schengener Grenzkodex nicht zu widersprechen. Aber das hat jetzt dieses VGH Baden-Württemberg zu dieser neuen Rechtslage, zu dieser neuen Verordnung 2016 nicht entschieden, sondern hat sich an der Rechtslage abgearbeitet, die bis 2016 bestand.
Der VGH hatte erklärt, die Voraussetzungen, die rechtlichen, seien zu unbestimmt formuliert. Besteht nun nicht die Möglichkeit für die Polizei, zukünftig klarer zu fassen, welches Verhalten jenseits der Hautfarbe von Personen für eine Kontrolle ausreicht und dann die Kontrollpraxis doch nicht wirklich zu verändern, weil die kontrollierte Person sich ja ganz bestimmt genauso verhalten hat?
Na, wir haben hier tatsächlich das Problem, dass wir an sich bei der rechtlichen Auseinandersetzung in diesem Fall gar nicht an dem Racial Profiling sitzen. Also wir haben das als Racial Profiling-Fall anhängig gemacht, weil es faktisch auch einfach einer war. Also da ist jemand anhand der Hautfarbe selektiert worden, ausgesucht worden hinsichtlich der Kontrolle und niemand anders in diesem Zug ist oder in dem Abteil ist kontrolliert worden in der Sichtweite des Kontrollierten. Aber rechtlich ist das Ganze dann abgewandert, ohne dass wir da großartig was für konnten, sondern das ist die Sache der Gerichte gewesen. Es ist rechtlich abgewandert zu dieser Frage des Schengener Grenzkodex. Also das heißt, wir befinden uns auch bei der Frage, inwieweit das europarechtswidrig ist, gar nicht in dem Bereich von Diskriminierungsverboten, sondern wirklich ausschließlich im Bereich des sogenannten Schengener Grenzkodexes. Ne? Also das heißt, was diese Verordnungen angeht, die jetzt dann möglicherweise erlassen werden oder nachgebessert werden, um das Ermessen zu leiten für die Bundespolizeibeamten beim Kontrollieren, das wird aller Voraussicht nach auch dann wiederum nicht den Anforderungen entsprechen, was zumindest das Verhindern von Diskriminierung im Rahmen von Kontrollen angeht. Also da werden wir noch ein weites Feld haben und da werden wir auch noch viele Klagen haben, bis da mal irgendwann Bewegung reinkommt.
Es ging also um den Schengener Grenzkodex, dieser ist so rechtswidrig. Deshalb bist du wieder nicht mit einer Klage vor das Bundesverfassungsgericht gekommen. Bei so vielen erfolgreichen Klagen gegen Racial Profiling, braucht es da überhaupt noch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung?
Ja, es ist in der Tat, wenn du mir jetzt sagst, ich bin wieder nicht dahin gekommen, es wird auch langsam so ein bisschen lästig. Das klingt so ein bisschen seltsam, dass man sich darüber ärgert, dass man ständig gewinnt. Aber wir gewinnen halt irgendwie auch dauernd diese Verfahren mit Argumentationen, die wir eigentlich gar nicht so wollen. Also wir wollen ja die Frage des Racial Profiling zum Bundesverfassungsgericht bringen, weil wir der Auffassung sind, dass zwei Normen, die das ermöglichen, und die das sogar an sich veranlagen, dass diese Kontrollen so durchgeführt werden, dass die für verfassungswidrig erklärt werden. Und dafür müssen wir aber, wie gesagt, den Distanzenzug durchziehen, müssen die Verfahren erstmal verlieren, um dann zum Verfassungsgericht gehen zu können. Also es ist natürlich richtig, wenn man jetzt heutzutage die Bundesregierung anspricht oder auch Bundespolizeibeamte und sagt, naja, da wird doch Racial Profiling betrieben, da kriegt man immer die gleiche Antwort. Nein, Racial Profiling gibt es bei uns nicht, weil das kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Und steht ja alles in Artikel 3, Absatz 3, was den Gleichbehandlungsgrundsatz angeht. Nein, irgendwie sowas gibt es bei uns nicht und das ist bäh, bäh, bäh. Das mag zwar alles so behauptet werden, aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Betroffenen klagen weiterhin genau über die weiteren strukturellen Kontrollen, die durchgeführt werden und die in der Regel diejenigen betreffen, die halt eben in den Augen der Polizeibeamten nicht deutsch aussehen. Und irgendwann werden wir den Kern der Regelungen so kriegen, dass auch Verwaltungsgerichte nicht irgendwelche anderen Wege finden, um uns Recht zu geben, um sich dann endlich mal mit der rechtlichen Grundsatzfrage auseinanderzusetzen, mit der wir uns da jetzt schon seit Jahren beschäftigen. Also das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat es getan, hat es auch sehr ausführlich getan, hat uns Recht gegeben, hat gesagt, also natürlich muss da diskriminierungsfrei kontrolliert werden. Die Revision war zugelassen worden, das heißt, die Bundespolizei hätte zum Bundesverwaltungsgericht gehen können, um die Sache zu klären im Jahr 2016, hat es aber unterlassen und hat es dann bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Urteil stehen lassen, behauptet jetzt aber, das Urteil sei falsch. Also es ist eine absurde Ausgangssituation. Die Bundespolizei will um Himmels Willen verhindern, dass sich ein höheres deutsches Gericht damit auseinandersetzt. Und wir sind sehr darum bemüht, es irgendwie nach oben zu tragen. Und dabei wird es auch bleiben.
Abschließend, der Rassismus scheint gerade ja eher gesellschaftlich wieder salonfähiger zu werden. Was bringen da diese juristischen Erfolge gegen Racial Profiling auf der gesellschaftlichen Ebene?
Naja, also letztendlich schaffen wir Erregungskorridore, um dieses Thema überhaupt halt auch in den gesellschaftlichen Diskurs wieder reinzubringen. Es ist ein Problem, es ist auch Fakt, dass es passiert und es ist in meinen Augen auch eigentlich immer der Zeitpunkt, um darüber zu reden und das auch gesellschaftspolitisch zu diskutieren, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Und da sind Gerichtsurteile natürlich ein Anker, mit anhand derer man das Thema auch in die Öffentlichkeit bekommt und anhand derer auch man in der Öffentlichkeit darüber diskutieren kann. Rein rechtswissenschaftlich ist es natürlich auch hochspannend, weil gerade Artikel 3 des Grundgesetzes irgendwie auch immer wieder in der Rechtswissenschaft diskutiert wird und jetzt auch einfach mehr beackert wird, inwieweit Gleichbehandlungsgrundsätze in unserer Gesellschaft einfach auch eine Rolle spielen müssen und auch justiziabel sein müssen. Es gibt EU-Richtlinien, die das vorsehen und Deutschland auch dazu zwingen, Gleichbehandlungsgrundsätze einzuhalten und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche bei Ungleichbehandlungen kodifizieren. Und da gehören solche Klageverfahren auch dazu, um immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir müssen was ändern. Was natürlich den gesellschaftspolitischen Gesamtdiskurs angeht, gebe ich dir vollkommen recht, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der es einen Rechtsruck gibt, dem es dann aber wiederum auf allen Ebenen auch entgegenzutreten gilt. Da wird sicherlich von unserer Seite auch keiner widersprechen müssen.
Das sagt der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam. Er hat einen Deutschen mit dunkler Hautfarbe vertreten, der während einer Geschäftsreise im Zug zwischen Baden-Baden und Offenburg von Bundespolizeibeamten einer sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrolle unterzogen worden war, die aber wohl eher als Racial Profiling zu werten war.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 22. Februar 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.